ARD.
Dass es in der Merz-Regierung zwischen Union und SPD ab und zu mal kracht, das ist jetzt nichts Neues. Zu unterschiedlich sind die Koalitionspartner bei zentralen Themen wie der Migrationspolitik oder zuletzt bei der Frage, wie genau der neue Wehrdienst aussehen soll. Ungewöhnlich ist diesmal aber, wo der Streit entstanden ist. Nämlich innerhalb der Union selbst. Und das sogar auf Regierungsebene. Auslöser war Außenminister Johann Wadephul, der mit seinen Aussagen zu Abschiebungen nach Syrien für Diskussionen gesorgt hat. Und damit hat er in der eigenen Partei so manchen verärgert.
Kurzfristig können sie nicht zurückkehren. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Außerdem sprechen wir über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Fast 9 Monate nach der Bundestagswahl platzt der Parteichefin nämlich langsam der Kragen. Nur 0,019 Prozentpunkte haben dem BSW damals gefehlt, um in den Bundestag einzuziehen. Wagenknecht vermutet Unstimmigkeiten und fordert deshalb schon seit Monaten eine Neuauszählung aller Stimmen. Doch das Ganze zieht sich hin. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages lässt sich ordentlich Zeit. Die Parteichefin spricht inzwischen sogar von einer bewussten Verzögerung. Und sollte es tatsächlich zu einer Neuauszählung kommen, könnte das die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag verändern. Was genau dahinter steckt und was das politisch bedeuten würde, darüber wollen wir heute in Berlin Code sprechen, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Mein Name ist Linda Zervakis und wir nehmen diese Folge am Freitagmittag auf. Mit mir im Studio sind heute Demian von Osten. Er ist unser Außenexperte und er kennt sich auch ziemlich gut in der CDU und CSU aus. Und Alexander Buttwig, der sich bei uns besonders intensiv um Linke und BSW kümmert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Linda.
Aber bevor wir schauen, warum es in der CDU-CSU-Fraktion drunter und drüber geht, habe ich noch ein kleines Anliegen an euch. Ich möchte keinen Stress machen, aber in noch nicht mal 7 Wochen ist Weihnachten. Jetzt alle so, was redet die? Ja, ich komme jetzt drauf. Und wir planen da nämlich was Besonderes mit euch. Diesen Podcast, den gibt es jetzt fast ein Jahr. Wir haben eine Menge Themen besprochen, aber vielleicht fehlt euch ja noch was. Also, welche Themen sollen wir in den beiden Folgen an Weihnachten und Silvester besprechen? Sollen wir da mal einen Deep Dive über die Person Friedrich Merz machen? Oder welches Thema vermisst ihr? Welche Frage habe ich nicht gestellt, die ihr aber gerne beantwortet hättet? Ich will's wissen. Schreibt mir gerne eine WhatsApp an 030 22 88 22 88 oder schickt mir eine Mail an berlincode@ard.de. Und dann sprechen wir hier in Berlincode über das Thema, das ihr gerne nochmal dekodiert haben möchtet. Und damit jetzt aber endlich rein ins aktuelle Thema. Also ich habe es gesagt, die Union, also CDU und CSU, die haben sich hart zerstritten über die Aussage ihres Außenministers. Es wird sogar darüber spekuliert, ob Johann Wadephul Außenminister bleiben kann. Sein Rücktritt wird sogar gefordert, zum Beispiel vom Vorsitzenden der Jungen Union in Hessen.
In der Vielzahl der Fälle, in der das mittlerweile vorgekommen ist, dass quasi Bundesaußenminister Wadephul mit Äußerungen für Irritationen gesorgt hat, kann man davon ausgehen, dass er politisch diesem Amt kaum noch gewachsen ist.
Das ist ziemlich harter Tobak. Demian, du bist unser Außenexperte und schaust auf CDU und CSU. Was ist denn überhaupt hier schiefgelaufen? Weil wenn man sich diesen O-Ton anhört, denkt man so, ja okay, wenn man da vor Ort ist, ist doch erstmal okay.
Ja, große Panik, große Hysterie in der Unionsfraktion. Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Zuallererst muss man sich das anschauen vor dem Hintergrund der Umfragen. Gestern der aktuelle Deutschlandtrend der ARD, die Union bei 27%, die AfD bei 26%. Also die Panik bei dem Thema, mit dem die AfD groß geworden ist, also der Kampf gegen illegale Migration. Da jetzt den Eindruck zu bekommen, dass man wieder zurückfällt in eine Zeit wie unter Angela Merkel, sozusagen die Politik im Extremfall der offenen Grenzen, das will man überhaupt vermeiden. Und diese Aussage hat eben diesen Konflikt tangiert innerhalb der Union und deswegen diese ja zum Teil schon sehr hysterische Diskussion. Denn in der Sache sind die sich ja gar nicht so weit auseinander. Also man kann ja sowohl sehen und konstatieren, dass weite Teile Syriens extrem zerstört sind, dass es dort kaum möglich ist, im Moment zu leben, dass auch die die Infrastruktur zerstört ist. Und gleichzeitig muss man sehen, auch ARD Deutschland trennt, dass Flucht, Migration nach wie vor das Thema ist, was die Menschen in Deutschland am allermeisten umtreibt. Und dass das sozusagen ja auch Aufgabe der Regierung ist, dafür zu sorgen, was kann man da jetzt aktuell tun. Also es sind eigentlich Dinge, die sich in der Sache gar nicht so stark erstmal widersprechen. Aber es hat eben diesen emotionalen Punkt sofort berührt innerhalb der Unionsfraktion und auch einen gewissen Konflikt zwischen Innen- und Außen-Innenminister CSU Alexander Dobrindt, der sich gerade profilieren möchte mit einer Politik von mehr Abschiebungen. Und auf der anderen Seite sagt dann der Außenminister in Syrien so etwas, was so ankommt, als sei man gar nicht in der Lage, jetzt im großen Stil abzuschieben. Und das hat, glaube ich, dann den Ursprung. Und dritter Grund, Führung. Also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt hier dabei. Das ist ja eine parteiinterne Diskussion oder eine fraktionsinterne Diskussion, die man ja durchaus führen kann. Man muss nur gucken, dass man sie dann einfängt und in die richtigen Bahnen leitet. Das hat irgendwann der Bundeskanzler getan, aber relativ spät. Und der Fraktionsvorsitzende hat sich da nicht ganz eindeutig geäußert, was immer auch so ein bisschen als Kritik am Außenminister aufgefasst wurde. Und das hat dann natürlich auch nochmal dazu geführt, dass das Ganze so ausgeartet ist.
Da muss ich jetzt nochmal reingehen. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass Wadephul nach Syrien gereist ist. Natürlich auch mit dem Gedanken, was sie eigentlich in der Union besprochen haben. Und dann sieht er diese Bilder dieser Zerstörung. Und wir haben hier von Emotionen gesprochen und ist halt total emotionalisiert. Und dann hätte man ja auch umgekehrt fragen können, was hätte er denn sonst sagen können bei dem Anblick dieser Zerstörung? Also hätte er jetzt gesagt, ja, auf jeden Fall können hier alle zurück, dann wäre das doch wahrscheinlich auch ein Shitstorm.
Womöglich, ja. Er wurde ja auch danach gefragt. Er hat es auch ja nicht zurückgenommen. Er hat das auch nochmal verteidigt. Es gab jetzt diese Sitzung der Unionsfraktion an diesem Dienstag, wo er seine Aussage auch noch einmal verteidigt hat. Und also es ist jetzt nicht nur ein emotionaler Kurzschluss in der Situation, sondern eine bewusste Haltung des Außenministers. Das muss man konstatieren.
Wir können uns ja diese Aussage nochmal anhören.
Man kann gar nicht anders, als sich hier erinnert fühlen an die Szenen, die wir nur von Bildern kennen. Deutschland 1945, ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Ja, und das ist nochmal der nächste Punkt. Also dieser Vergleich mit 1945, da muss man als politischer Beobachter, glaube ich, sagen, den hätte er vielleicht nicht noch ein paar Mal wiederholen sollen, denn der hat nochmal zusätzlich emotionalisiert. Da wäre es vielleicht klüger gewesen, er hätte die Debatte ein bisschen runtergekocht und einfach nur dargelegt, wie er das einschätzt, den Zerstörungsgrad, was er gesehen hat, ohne diesen Vergleich zu machen, denn der hat auch nochmal emotionalisiert.
Aber gerade weil du die ganzen offenen Fragen bei diesem Thema ansprichst, muss man da nicht eigentlich sagen, dass das, was der Außenminister da gemacht hat, vielleicht menschlich nachvollziehbar ist, aber politisch nicht clever war in der aktuellen Situation?
Ja, mag man so sehen. Er hat das aber, wie gesagt, glaube ich, nicht aus einem emotionalen Moment herausgetan, sondern durchaus bewusst, dass das seine Einschätzung ist, sonst hätte er es nicht so oft wiederholt. Politisch für die Linie, die die Merz-dominierte Union im Moment in der Öffentlichkeit haben möchte, ist das natürlich nicht der richtige Satz. Und das ist auch ursächlich für die Kritik.
Aber warum reagiert die Union jetzt so über? Ist das der Druck auch von AfD-Seite?
Natürlich. Also man hat zugrunde liegend immer noch diese Diskussion, wie geht man mit der AfD um? Wie schafft man es, die Umfragewerte der AfD zu reduzieren? Und da gibt es natürlich die zwei Extreme. Entweder wir besetzen die Themen, die die AfD groß gemacht haben. Migration, wir reden jetzt drüber. Und dann wählt niemand mehr die AfD, denn es gibt ja jetzt die Union, die das macht. Und die anderen sagen, wenn ihr die Themen der AfD besetzt, dann wird die AfD erst recht stark, denn man wählt am Ende das Original. Und dieser Konflikt ist, glaube ich, auch in der Union nach wie vor da. Einige Abgeordnete, mit denen ich jetzt gesprochen habe im Laufe dieser Woche, die sagen, sie wollen natürlich diese neue Richtung, die Tatsache, dass die Union jetzt abschiebt, dass Dobrindt sich darum kümmert, dass die Migration begrenzt wird. Das wollen sie ihren Wählern zu Hause verkaufen. Das wollen sie denen sagen. Und dann kommt der Außenminister dahin und sagt, wir können aber eigentlich gar nicht zulassen, dass in ein völlig zerstörtes Land Syrer zurückkehren. Das ist sozusagen unmenschlich. Das hilft natürlich den Abgeordneten zu Hause überhaupt nicht. Und das macht sie so sehr nervös.
Und wahrscheinlich auch ärgern die sich am meisten, weil sie denken, eigentlich wollten wir doch hier mal für Ruhe sorgen. Also die haben ja immer gesagt, oh, in der Ampel wurde immer so viel gestritten und jetzt in unserer großen Koalition wollen wir das weniger machen. Also da denkt man ja als Außenstehender auch so, sag mal, könnt ihr das nicht vorher irgendwie einmal oder könnt ihr es nicht im Stillen einmal ausdiskutieren, bevor ihr das wieder nach außen tragt? Also haben die nicht dazugelernt?
Naja, die Debatte ist ja da, weil die Aussage getroffen ist. Die Aussagen sind ja dann sehr schnell in der Welt. Es gibt sicherlich hier auch das ein oder andere Medium, was das auch nochmal sehr befeuert hat. Aufgabe einer Partei und auch einer Fraktionsführung ist dann aber eigentlich, diese Debatten schnell einzufangen. Und das hätte man ja machen können, weil der Dissens in der Sache ist nicht groß. Wadephul hat jetzt auch nochmal deutlich gesagt, dass er ja sehr wohl Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern, das ist das Erste, um das es geht, das steht im Koalitionsvertrag, dass er das unterstützt. Aber trotzdem, beispielsweise auch zuletzt im ARD-Interview der Woche, hat sich Fraktionschef Jens Spahn auch nochmal geäußert und auch dort die Aussage von Wadephul wieder ein bisschen in Zweifel gezogen. Vielleicht hören wir da mal rein.
Mhm. Syrien ist in manchen Bereichen, auch nicht ganz Syrien und übrigens auch nicht ganz Damaskus. Es gibt auch andere Bilder aus Damaskus, eines überraschend vitalen städtischen Lebens. Aber Syrien ist in Teilen furchtbar zerstört. Dass die Bevölkerung, es war ja der Krieg eines Herrschers gegen das eigene Volk, hat in weiten Teilen hart, brutal gelitten mit vielen, vielen Opfern und eben auch vielen, die geflohen sind. Und deswegen ist das natürlich ein Land, das immer noch sehr gebeutelt ist und dem es alles andere als gut geht und in dem die Lebensbedingungen an vielen Stellen nicht leicht sind. Das ist das, was Joe Wadephul zum Ausdruck gebracht hat.
Ich finde trotzdem bemerkenswert, dass er am Anfang das erstmal nochmal wieder einschränkt und sozusagen von jemandem, der jetzt gerade nicht vor Ort ist, ich weiß nicht, wann Jens Spahn in Syrien zuletzt war, zumindest nicht in letzter Zeit nach meiner Kenntnis, das wieder einschränkt, was der Außenminister dort gesehen hat.
Aber wenn man jetzt sich die O-Töne anhört, würdest du sagen, Jens Spahn, hat er seine Fraktion im Griff oder nicht?
Das ist natürlich schwer von außen komplett zu sagen. Ich habe die Frage im Hintergrund natürlich auch mal versucht, ein bisschen vorzufühlen. Da wir im Hintergrund sprechen, kann ich das jetzt nicht so wörtlich sagen, was mir geantwortet wurde, aber überschwängliches Lob für Jens Spahn habe ich jedenfalls nicht vernommen jetzt.
Okay.
Ja, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Jens Spahn durchaus Probleme mit seiner Fraktion bekommt. Also wir erinnern uns an die gescheiterte Verfassungsrichterinnenwahl, wo er offensichtlich eine Stimmung in der Fraktion nicht rechtzeitig wahrgenommen hat. Jetzt bei den Äußerungen des Außenministers, die sind ja nicht erst jetzt diese Woche getätigt worden, sondern die sind ja auch schon etwas älter. Und auch da hat man das Ganze erst mal laufen lassen, bis man dann in irgendeiner Art und Weise versucht hat, darauf zu reagieren. Und selbst da nicht konsequent genug. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, Leute aus der Union haben mir erzählt, dass Wadephul in dieser Fraktionssitzung so einen Luther-Moment gehabt haben soll, als er aufgestanden ist und sich erklärt hat, so nach dem Motto, ich stehe hier und kann nicht anders. Und hat das Ganze, seine Haltung auch nochmal mit Verweis irgendwie auf das Kreuz und auf das C in CDU begründet. Und das ließe sich nach außen hin ja auch super argumentieren. Das würde der CDU ja auch so ein menschliches Antlitz geben. Das würde, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und trotzdem gibt es diesen Streit innerhalb der CDU, wo man es nicht so richtig schafft, den Deckel drauf zu machen. Und das zeigt eben auch, dass es dort durchaus auch persönliche Befindlichkeiten innerhalb der CDU gibt. Und auch Leute, die vielleicht damit ein Ziel verfolgen, das nicht mal unbedingt nur auf den Außenminister gerichtet ist, sondern insgesamt so ein bisschen Unruhe reinkriegen wollen.
Ja, also nicht ganz verständlich, aber okay. Was sagt denn der Bundeskanzler dazu? Wie steht Friedrich Merz zu der ganzen Sache und steht er hinter seinem Außenminister?
Ja, das hat er eindeutig so formuliert. Er hat auch in dieser Fraktionssitzung sehr sich hinter Wadephul gestellt, ihn sehr gelobt als Außenminister. Und tatsächlich, auch wenn man sich in der Fraktion umhört, gibt es auch in der Sache, was die eigentliche Arbeit des Außenministers angeht, die Kontakte in der Region zu anderen Außenministern, gibt es sehr viel Lob für ihn. Mhm. Also es ist wirklich diese Aussage, und da finde ich, trägt der Außenminister eine Mitschuld daran, dass die nochmal so eskaliert ist. Im Nachhinein, er hätte das besser einfangen können. Aber als Außenminister hat er auf jeden Fall die Rückendeckung des Bundeskanzlers. Und diese ganzen Spekulationen, er würde abgelöst, ich halte das für Quatsch. Das könnte sich der Bundeskanzler gar nicht erlauben. Einen Außenminister, der in der Region ja eigentlich jetzt gute Kontakte geknüpft hat, nach so kurzer Zeit abzulösen, das würde ihn selber beschädigen. Aber das würde auch überhaupt nicht zum Kern des Problems gehen. Also es müsste eher darum gehen, dass man es schafft. Die nächste Debatte, die kommt bestimmt für die Union, dass man die rechtzeitig einfängt und vielleicht an anderer Stelle führt, wo sie nicht gleich so dermaßen in der Öffentlichkeit landet und vor allen Dingen nicht mehr so emotional geführt wird, sondern mehr in der Sache.
Friedrich Merz spricht ja auch davon, dass der Bürgerkrieg in Syrien beendet sei. Ja, wie realistisch ist das denn, wenn man sich jetzt die Lage vor Ort anschaut? Also wird da jetzt unterschieden, wer zurück soll und wer nicht?
Also das Ganze ist natürlich juristisch sehr komplex. Das kann man jetzt vielleicht nicht in allen Einzelheiten erläutern. Aber im Grunde genommen haben große Teile der Syrer Schutz, verschiedenen Schutzstatus, entweder subsidiären Schutz oder Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind die meisten. Da geht es dann darum, dass einem entweder ernsthafter Schaden droht zu Hause oder dass man beispielsweise wegen Religion, Rasse etc. verfolgt wird. Wenn der Bürgerkrieg endet, so ist es zumindest die Argumentation des Bundeskanzlers, gilt dieser Schutzstatus nicht mehr. In der Praxis ist das natürlich bei weitem nicht so einfach. Da gibt es bestimmte Fristen, innerhalb derer das überprüft wird. Und es kann auch alles vor Gericht auch nochmal überprüft werden. Das heißt, die ganzen Prozesse sind sehr langwierig. Aber die Idee der Bundesregierung ist schon, dass die Syrer, die hier nicht regulär arbeiten, und das muss man auch dazu sagen, es gibt etwa 1 Million Syrer in Deutschland, von denen rund die Hälfte nicht berufstätig ist. Da sind natürlich auch Gruppen dabei, die gar nicht erwerbsfähig sind, und viele Bürgergeldempfänger, Hunderttausende, das zweite Thema, was in der Koalition ja ein sehr wichtiges ist. Das heißt, da wird man ran wollen, und da muss man jetzt sehr genau juristisch prüfen, was ist wie möglich, um zu erreichen, dass Syrer das Land verlassen. Das ist ja erklärtes Ziel, so verstehe ich zumindest den Bundeskanzler seiner Regierung.
Und damit sind wir aber auch schon wieder beim Problem der Regierung Merz, das sich zuletzt immer wieder mal zeigt, nämlich dem sogenannten Erwartungsmanagement. Merz erzeugt ja immer so den Eindruck, wir packen jetzt die Dinge an und dann werden sie ganz schnell umgesetzt. Aber genau an diesem Beispiel zeigt sich auch wiederum, wie schwierig das ist. Aktuell sind wohl 170.000 Verfahren von Syrern bei deutschen Verwaltungsgerichten anhängig. Darüber muss jetzt erst entschieden werden. Das dauert teilweise auch ewig. Also nur weil man jetzt mal sagt, wir gehen in diese Richtung, heißt das noch nicht, dass wir morgen da auch alle ankommen. Und das ist durchaus auch innerhalb der Fraktion ein Problem, weil natürlich bei den Menschen vor Ort in den Wahlkreisen von den CDU-Abgeordneten, da wird dieser Eindruck erweckt, ey, wir sind da morgen schon, aber das dauert halt eben ein bisschen länger als nur diesen einen Tag.
Also was würdet ihr nochmal abschließend zu diesem Thema sagen? Was sagt diese Debatte eigentlich über den Zustand der Union aus?
Nicht so führungsstark, wie man sich das eigentlich erwarten würde von einer so großen, wichtigen Regierungsfraktion, und sehr nervös, zum Teil hysterisch angesichts der hohen Umfragewerte für die AfD. Und wir haben ja nächstes Jahr 4 Landtagswahlen. Da ist schon große Nervosität da.
Ja, und viele in der Union haben auch nach wie vor nicht verstanden, dass sie in der Regierung sind und vor allen Dingen nicht allein in der Regierung sind, sondern auch noch mit einem Koalitionspartner, der heißt SPD. Und der blickt natürlich ganz anders auch noch auf die Dinge. Nun kann es sein, dass man auch versucht, mit dieser Debatte noch mal ein bisschen Druck auf die SPD zu machen und sagt, hey, ihr müsst euch auch ein Stück weit schneller bewegen. Bloß ob das am Ende des Tages dann tatsächlich funktioniert, da würde ich eher ein Fragezeichen dahinter machen.
Umso geschlossener sollte die Union in sich sein, müsste man jetzt als Berater sagen von außen. Für uns Journalisten ist das ja manchmal gar nicht so verkehrt, wenn sie ein bisschen uneinig sind. Da kann man zeigen, wo sind die einzelnen Strömungen, wo sind auch vielleicht die Unterschiede, weil das ist ja auch Teil von Demokratie, dass man abbilden kann, wie innerhalb einer Partei es unterschiedliche Strömungen gibt. Aber als Parteiführung, als Fraktionsführung müsste man dafür sorgen, dass ein geschlossenes Bild in die Öffentlichkeit kommt.
Für unser nächstes Thema müssen wir mal ein bisschen zurückspringen, und zwar in den Februar.
Und BSW jetzt auf 4,9 gestiegen. Hier bleibt eine Chance, in den Bundestag einzuziehen.
Ja, das war Jörg Schönborn, der für die ARD in der Wahlnacht die Zahlen für uns alle parat hatte. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht, also ja kurz BSW, hat bei der Bundestagswahl im Februar ja den Sprung in den Bundestag nur ganz knapp verpasst. Es fehlten gerade mal rund 9.500 Stimmen, und deshalb blieb die Partei unter der 5%-Hürde. Und seitdem fordert die Parteichefin Sarah Wagenknecht, dass die Stimmen nochmal ausgezählt werden. Also es läuft ein sogenanntes Einspruchsverfahren. Aber der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, der hat noch keine Entscheidung getroffen. Alex Budwig, so, jetzt bist du dran. Das klingt alles wahnsinnig tricky. Warum ist sie so hartnäckig und warum ist da eigentlich noch nichts passiert?
Okay, gut, dann spiele ich jetzt mal den Marty McFly, steig mit dir in meinen DeLorean und wir reisen in die Zeit zurück. Und zwar nicht in die Wahlnacht, sondern in die Woche nach der Wahl. Da hat nämlich Sarah Wagenknecht schon angefangen, so ein bisschen an dieser Legende zu spinnen. Bei dieser Bundestagswahl könnte irgendwas nicht richtig gelaufen sein. Da waren noch ihre Argumente, okay, gut, es sind Benachteiligungen während des Wahlkampfes gewesen. Das BSW lag da ja relativ lange unterhalb der 5%-Hürde. Und da hat sie dann so gesagt, okay, gut, das macht natürlich den Wählern wenig Mut, dann fürs BSW wählen zu gehen. Also da wurden wir schon mal benachteiligt. Und dann wenig später kam eben diese Geschichte auf mit den Auslandswählern. Da haben sich so ein paar Gerüchte verstetigt, dass Menschen, die im Ausland wohnen, nicht rechtzeitig ihre Wahlunterlagen bekommen haben und deshalb nicht an der Bundestagswahl teilnehmen konnten. Und da hat das BSW gesagt, da könnte eventuell ein Hebel sein. Komm, wir legen mal Einspruch beim Bundesverfassungsgericht ein und versuchen zunächst mal die Feststellung des amtlichen Endergebnisses zu verzögern. Denn das, was an dem Wahlabend oder am Morgen danach bekannt gegeben wird, ist erstmal nur das vorläufige Endergebnis. Dann werden diese ganzen Zahlen nochmal überprüft und dann gibt es erst wenig später das amtliche Endergebnis. Und diesen Punkt, der dann auch entscheidend ist für die Zusammensetzung des Bundestages, den wollte das BSW zunächst hinauszögern. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, stopp, geht nicht. Also euer Eilantrag wird nicht stattgegeben.
Und deswegen wurde auch nicht sofort ausgezählt. Und seitdem hofft sie oder bittet darum, dass neu ausgezählt wird?
Nee, dann kam es erstmal dazu, dass in der Wahlnacht war es ja tatsächlich noch so, dass dem BSW knapp 13.400 Stimmen fehlten und dann bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses, dann waren es plötzlich nur noch 9.500 Stimmen, weil man eben festgestellt hat, es gab zum Beispiel bestimmte Übertragungsfehler oder es wurden Zweitstimmen nicht korrekt gewertet und so erklärt sich dann die Differenz. Und da hat das BSW dann gesagt, hier, guck mal. Da ist doch irgendwas nicht mit rechten Dingen gelaufen. So, und tatsächlich ist das Problem, dass es neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht noch ein zweites Bündnis auf dem Wahlzettel gab, nämlich das Bündnis Deutschland. Und das stand auf dem Wahlzettel auch noch ausgerechnet über dem Bündnis Sarah Wagenknecht, weil die sind dort alphabetisch geordnet. Und deswegen steht das Bündnis Deutschland über dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und möglicherweise sind dann die Wahlzähler hier und da mal beim Übertragen der Ergebnisse in der Zeile verrutscht. Und tatsächlich ist das in einigen Bundesländern vorgekommen. In NRW waren es irgendwie knapp 1.200 Stimmen, die dem BSW so nachträglich zugesprochen werden mussten.
Okay.
Und weil das aber nur punktuell passiert ist, diese Überprüfung sagt das BSW, schau an, wenn man das jetzt deutschlandweit machen würde, dann würde sich eine ganz andere Zahl ergeben und dann wären wir wahrscheinlich drin.
Aber wer guckt sich das jetzt an, ob das jetzt mit rechten Dingen zugegangen ist oder nicht?
Also diese Aufgabe hat zunächst der sogenannte Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Da sitzen 9 Abgeordnete drin, 5 aus der Koalition und 4 aus der Opposition. Da sind bislang über 1.000 Einsprüche eingegangen und diese werden nun von dem Wahlprüfungsausschuss geprüft. Ein kleiner Kritikpunkt, den auch das BSW hat, ist, dass dieser Wahlprüfungsausschuss erstmals am 27. Juni zusammengetreten ist, also 3 Monate nach der Wahl, wo das BSW sagt, hey, das geht ja schon mal gar nicht, dass ihr euch so viel Zeit lasst für eure erste Sitzung und dass dieser Ausschuss bislang auch erst 3-mal getagt hat. Allerdings muss man dazu sagen, die hatten zwischendurch auch nochmal die Europawahl zu überprüfen.
Da war ein bisschen was, ne?
Genau. So, und dann ist es auch tatsächlich so, dass bei der letzten Bundestagswahl, wir erinnern uns, auch da gab es ja durchaus Probleme hier in Berlin. Da hat auch der Wahlprüfungsausschuss sich das Ganze angeguckt und der hat dafür 13 Monate gebraucht. Also wenn man so will, sind die eigentlich noch derzeit gut in der Zeit, wenn man da den Vergleich sucht.
Okay, aber es klingt trotzdem alles ein bisschen tricky, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Deswegen lassen wir uns das trotzdem einmal kurz erklären von jemandem, der es genau weiß. Michael Brenner von der Uni Jena. Herr Brenner, Sie sind Verfassungsrechtler. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was müsste denn passiert sein, damit die Bundestagswahl neu ausgezählt werden müsste?
Nun, da müsste sehr viel passieren und das würde überprüft werden in dem Wahlprüfungsverfahren. Ein Fehler ist nur dann von Bedeutung, wenn er auf die Zusammensetzung des Bundestages, der Bundestagsabgeordneten tatsächlich Auswirkungen hat und damit Mandatsrelevanz besitzt. Es werden viele Fehler gemacht. Es passiert auch immer wieder, dass ein Wahllokal 10 Minuten früher geschlossen wird oder eine Viertelstunde später erst schließt, was auch immer. Diese Fehler sind im Regelfall irrelevant. Sie können gerügt werden natürlich, werden auch überprüft, aber sie sind letztendlich für die Zusammensetzung des Bundestages ohne Bedeutung. Und deswegen führen dann solche, ich sag mal, marginalen Fehler nicht dazu, dass das Wahlergebnis durch den Bundeswahlausschuss oder durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben wird.
Was würden Sie denn sagen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu dieser Neuauszählung kommt?
Es ist ja nun so, dass in einer Nachzählung einige Fehler bereits aufgedeckt worden sind und sich das Wahlergebnis oder die Stimmen, die für das Bündnis Sarah Wagenknecht abgegeben worden sind, sich erhöht haben. Aber um dann tatsächlich die 5% zu überspringen, fehlen noch etwa, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf,
ich glaube so 9.500 Stimmen.
Ja, genau. So, und es könnte nun durchaus vorstellbar sein, dass im Rahmen dieser Arbeit des Wahlprüfungsausschusses des Bundestages nochmal alles Mögliche, was gerügt worden ist, überprüft wird und dann tatsächlich, ich sag mal so, diese 9.000 Stimmen entdeckt werden würden, weil sie irgendwie anderen Parteien zugeordnet worden sind. Und das wäre dann in der Tat mandatsrelevant und würde dann auch, das wäre die Konsequenz, zu einer Neuzusammensetzung des Bundestages in der Tat führen.
Michael Brenner, ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einordnungen.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir gerade gehört, wie kompliziert das juristisch ist. Wie sieht es denn aus politischer Sicht überhaupt aus? Wie geht man damit um?
Naja, das BSW möchte ja gerne eine Neuauszählung der Bundestagswahl erreichen, mit dem Ziel, dass sie dann im Bundestag drin sind. Und das würde natürlich die ganze Arithmetik im Bundestag, also die Kräfteverhältnisse, komplett neu ordnen. Die Koalition aus CDU und SPD hätte dann keine eigene Mehrheit mehr. Man bräuchte also einen zusätzlichen Koalitionspartner, womöglich die Grünen, um dann eine stabile Mehrheit zu haben. Und natürlich einige Bundestagsabgeordnete würden auch ihr Mandat verlieren. Also das zeigt, wie kompliziert diese Entscheidung ist oder welche politische Tragweite die Entscheidung hat, die da der Wahlausschuss zu fällen hat.
Umso wichtiger ist, dass das jetzt ordnungsgemäß und sehr präzise gemacht wird. Also ich würde da ein bisschen davor warnen, dass man sagt, das muss jetzt super schnell gehen. Natürlich wäre es toll, es würde schnell gehen, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass das sorgfältig passiert, sehr genau, weil eben die Tragweite so groß ist.
Und wie ist eure Einschätzung? Wie realistisch ist es, dass es zu dieser Neuauszählung kommt?
Ich mag da ehrlich gesagt keinen Tipp abgeben. Es gibt gute Argumente auf Seiten des BSW, die dafür sprechen, dass es vermehrt zu solchen Zählfehlern kam. Weil wir hatten ja in einzelnen Stichproben wirklich schon die Hinweise. Aber das waren, wie gesagt, einzelne Stichproben. Die wichtigere Frage wäre ja, ist es politisch clever oder sinnvoll, so eine Neuauszählung stattzugeben? Und da bin ich der Meinung, ja, man sollte es machen. Weil aktuell rüttelt diese Ungewissheit an dem Vertrauen in die Institutionen Wahlprüfungsausschuss. Weil dem Wahlprüfungsausschuss wird gerade von Seiten des BSW und deren Anhänger, aber auch vielleicht von anderen Menschen, die das von außen beobachten, vorgeworfen, naja, ihr macht das ja nicht, weil ihr eure eigene Mehrheit im Bundestag nicht gefährden wollt. Und um diesem Argument vorzubeugen, wäre es meiner Meinung nach das Beste, wenn man tatsächlich so eine Neuauszählung machen würde.
Gleichzeitig haben wir auch gehört, dass der Zeitrahmen der Prüfung durchaus im Moment noch im Rahmen ist. Also deswegen, ich finde, es ist total wichtig, dass man bei all diesen Wahlrechtsdingen bei den Prozeduren bleibt, die nun mal festgelegt sind. Man kann die irgendwann ändern. Aber wenn es bestimmte Regeln gibt, dann muss man die absolut befolgen. Das ist total wichtig, weil ansonsten die Glaubwürdigkeit in unsere Institutionen, die ja sowieso von verschiedenen Seiten immer mal wieder angezweifelt wird, dann würde die noch größer.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, so eine Neukonstituierung einer Koalition, also Koalitionsverhandlungen, die dann ja wieder neu anstehen würden, weil Union, SPD und Grüne, die müssten ja erstmal wieder für sich einen kompletten Koalitionsvertrag aushandeln. Das würde ja wieder Zeit kosten und das würde natürlich auch die Regierung oder das Land ein Stück weit lähmen. Und das angesichts der wirtschaftlichen Probleme, die wir aktuell haben, wäre das natürlich nicht gut. Deshalb muss diese Entscheidung tatsächlich wohl überlegt sein. Aber nochmal, ich glaube, am Ende wäre es gut in der Sache zu sagen, ja, lasst uns neu auszählen, damit wir diese Gewissheit haben, weil dann kann einfach nicht mehr an diesem Vertrauen in die Institution weiter gerüttelt werden, sondern wir haben es dann tatsächlich am Ende nochmal schwarz auf weiß.
Also der Wahlprüfungsausschuss sollte arbeiten, In angemessener Frist, heißt es, glaube ich, muss er das vorlegen. Das, finde ich, muss der Anspruch sein.
Das heißt, man kann jetzt auch noch kein genaues Datum sagen. Ne? Also er ist noch in der Frist, aber es gibt kein genaues Datum, wann es eventuell dazu kommen könnte.
Ja, da hört man auch Verschiedenstes. Ne? Also jetzt zuletzt war hier und da zu lesen, dass es womöglich nächste Woche schon zu einer Entscheidung kommen könnte. Was ich höre, ist dem aber nicht so, weil es gibt noch nicht mal eine Einladung für eine weitere Sitzung des Wahlprüfungsausschusses. Und da die Einladungsfrist 7 Tage beträgt, müsste die eigentlich jetzt schon da sein. Und da die noch nicht da ist, wird der auch nicht tagen nächste Woche. Und dann wiederum kann man aber auch an anderer Stelle lesen, dass es wohl möglich bis Ende des Jahres eine Entscheidung da ist. Das ist im Rahmen des Möglichen. Aber wenn wir uns nochmal anschauen, wie lange das damals bei Berlin gedauert hat, 13 Monate. Und bei Berlin waren die Fehler ja offensichtlich. Da würde ich auch sagen, vielleicht dauert es dann doch noch etwas länger.
Also du hast es eben schon angesprochen, es könnte die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag verändern. Was heißt denn das dann genau? Also gibt es denn da schon konkrete Namen von Abgeordneten, die dann betroffen sein würden?
Also man kann tatsächlich sehr gut ausrechnen, in welchen Bundesländern dann die CDU Plätze einbüßen würde. Wir haben das auch mal von unseren Experten von Infratest DIMAP nachrechnen lassen. Und die haben zum Beispiel gesehen, dass die CDU in NRW 3 Plätze verlieren würde, in Baden-Württemberg 1, in Schleswig-Holstein 1, in Niedersachsen, in Hessen und in Thüringen ebenfalls 1. Was nicht drunter ist, ist Rheinland-Pfalz. Und damit ist das, was man gerade hier und da in dem ein oder anderen Medium lesen kann, dass nämlich die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auch ihren Platz verlieren könnte, das ist tatsächlich erstmal nur eine Ente. Theoretisch möglich, ja, aber auch das haben wir von unseren Experten durchrechnen lassen. Das BSW müsste dann durch die Nachzählungen auf 5,62% kommen. Also man müsste noch insgesamt 317.088 Stimmen mehr für das BSW finden und das ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Bei allen theoretischen Überlegungen müssen wir jetzt erstmal warten, was der Wahlprüfungsausschuss sagt und was er entscheidet und wann.
Du sagst es. Aber interessanterweise ist ja diese Woche noch was Spannendes rausgekommen, denn das Bündnis Sarah Wagenknecht möchte sich umbenennen in Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft. Warum und wie findet das Sarah Wagenknecht?
Also diese Umbenennung, die war schon von langer Hand angekündigt, weil man hat immer gesagt, okay, gut, diese Name Bündnis Sarah Wagenknecht, diese Fixierung auf eine Person, das soll erstmal nur ein Vehikel sein, was dieser Partei in seiner Gründungsphase helfen soll, Aufmerksamkeit zu generieren. Denn Sarah Wagenknecht, sie ist nun mal die scheinende Figur innerhalb dieser Partei. Das ist die, die die meisten Leute kennen. Die wenigsten werden irgendwas mit dem Namen zum Beispiel Christian Leier anfangen können. Und der war auch mal Bundestagsabgeordnete, aber Sarah Wagenknecht, die kennt man einfach, weil die ist ja auch durch etliche Talkshows getingelt. Aber wie gesagt, es war von Anfang an klar, irgendwann wird sich diese Partei umbenennen. Diese Umbenennung, die soll nun beim nächsten Parteitag, Anfang Dezember, erfolgen. Und deshalb hat man jetzt den Namen bekannt gegeben. Die Frage, die damit natürlich verbunden ist, ist ein Stück weit, ob das auch gleichzeitig bedeutet, dass sich Sarah Wagenknecht jetzt Stück für Stück aus dieser Partei zurückzieht.
Und das weiß man noch nicht. Also sie hat dem Ganzen erstmal zugestimmt, ist fein damit, aber was genau sie plant, weiß man nicht.
Naja, sie hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert. Wenn man so im Hintergrund sich ein bisschen umhört und fragt, na gut, wie schaut es denn nun aus? Bleibt Wagenknecht oder geht sie? Dann kriegt man keine klaren Antworten. Auf diesem Parteitag soll auch ein neuer Bundesvorstand gewählt werden. Selbst wenn man da fragt, kandidiert Wagenknecht denn für diesen Bundesvorstand, kriegt man keine klaren Antworten. Es heißt immer nur, Wagenknecht bleibt dieser Partei erhalten in einer herausgehobenen Rolle. Mhm. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist eine herausgehobene Rolle? Schaffen die womöglich ein neues Amt einer Parteipräsidentin oder was auch immer, Maskottchen? Also ja, das werden wir sehen. Ehrenvorsitzende wäre möglich, aber Ehrenvorsitzende, das sind ja meistens ältere Herrschaften, ältere Herren oder Damen, die eigentlich nicht mehr so richtig in der Partei den Ton angeben.
Das kann ich mir bei ihr nicht vorstellen.
Genau. Mhm.
Und die nächsten Wahlen werden zeigen, welche Zukunft das BSW ohnehin hat.
Ja, und ich finde, daran sieht man auch, langweilig wird uns hier bei Berlin Code nicht, auch nach dieser Woche nicht. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Einschätzungen, Demian von Osten und Alex Budwig.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, und an euch nochmal der Appell, das, was ich am Anfang gesagt habe. Also wir brauchen euch, weil wir wissen wollen, was hat euch bislang gefehlt. Das wollen wir gerne an Weihnachten und an Silvester besprechen. Schreibt uns entweder an berlincode@ard.de oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an 030 22 88 22 88. Und wenn ihr heute nicht schon genug Wissen habt, womit ihr auf einer Party oder sonst wo protzen könnt, dann haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch, wo man eigentlich auch sehr schöne Dinge erfährt, die man hier und da mal droppen kann. Der Podcast heißt Fakt ab. Also F-A-K-T möchte ich ganz explizit an dieser Stelle nochmal betonen. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Da geht es immer um kuriose Forschung und die wirklich wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder aus dem Raumanzug? Oder aber, warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte? Also ich meine, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und wenn man das hier und da mal droppen kann, also ich höre rein. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt es immer freitags in der ARD Audiothek. Ich sage auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss.